Der Bier und Sports Podcast wird unterstützt von den beiden Money Guides Patrick und Marcel. Wenn ihr mehr über Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchtet, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr hilfreiche Informationen und deren Kontaktdaten. Wir sind froh, bereits in jungen Jahren mit Finanzcoaches zusammenzuarbeiten und können es jedem wärmstens empfehlen, um bestens abgesichert zu sein. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo liebe Beyond Sports Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Die erste Folge im neuen Jahr 2025. Und hier muss nicht das Runde ins Eckige, sondern das Lange ins Runde. Wir tauchen nämlich ein in die faszinierende Welt des Bogenschießens. Eine Sportart mit jahrhundertalter Tradition, die heute als hochpräziser Wettkampfsport begeistert. Bogenschießen ist zudem eine koordinationsintensive Sportart, denn Körper wie Geist werden gleichermaßen gefordert. Bogenschießen verbindet somit physisches und mentales Training.
Unsere Gästin Kathi Bauer ist amtierende Europameisterin im Einzel und amtierende Mannschaftsweltmeisterin mit dem Recurve-Bogen. Mit ihr sprechen wir über die mentale Stärke, die man für diesen Sport braucht, wie viele Pfeile sie täglich schießt und welche Learnings sie aus ihren ersten Olympischen Spielen in Paris mitgenommen hat. Eine spannende Folge über Technik, Konzentration und olympisches Flair erwartet euch, die ihr nicht verpassen solltet. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Servus Kathi, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallo und vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, echt schön, dass du uns per Zoom zugeschaltet bist. Du kommst ja hier jetzt aus der Nähe von Rosenheim. Das ist ein bisschen weiter weg als unser Studio, dementsprechend kannst du natürlich nicht aus dem Fragensäckchen ziehen. Der liebe Olli als Losfee wird das jetzt aber für dich übernehmen, zieht gerade schon eine Frage und liest sie dir jetzt vor.
Wenn du ein eigenes Sportteam gründen könntest, welchen Namen würdest du wählen?
Wahrscheinlich, wenn es mein Team wäre, irgendwas mit meinem Namen, aber ich würde wahrscheinlich einfach so die Starken oder so.
Irgendwie so. Also mir würde spontan Bauers Bogenschützen in den Sinn kommen. Wäre auch cool.
Oder Bauer Power.
Ja. Bauer Power, ja. Bauer Power finde ich cooler als Bauers Bogenschützen.
Das klingt gut.
Ja, Entschuldigung.
Da machen wir Bauers Power.
Ja, das ist doch schön. Cool. Und das heißt, wenn du den Verein gründen würdest, würdest du es auch in deiner eigenen Sportart machen?
Am liebsten im Bogensport, ja.
Sehr schön.
Da kenne ich mich zumindest am besten aus, dann könnte ich auch selber mitmachen.
Könntest du dir sowas für die Zukunft sogar vorstellen, vielleicht mal einen eigenen Verein zu haben oder vielleicht auch mal Trainerin zu sein?
Also Verein nicht. Ich habe hier bei mir zu Hause einen super Verein, aber nach meiner aktiven Karriere will ich da auf jeden Fall als Trainerin mit einsteigen oder vielleicht auch irgendwie so ins Personal Training im Bogensportsektor gehen. Da gibt es auch noch nicht so viel. Also da wäre ich auf jeden Fall nicht abgeneigt davon.
Das ist sehr schön. War direkt ein cooler Start hier in die Folge. Du triffst ja meistens genau ins Schwarze. Gilt das nur beim Bogenschießen bei dir oder auch generell im Alltag?
Na, tatsächlich schießen wir beim Bogenschießen ins Gelbe. Die Mitte bei uns ist gelb, deswegen sagen wir immer nicht ins Schwarze. Aber ja, also ob das jetzt immer so ist, weiß ich nicht. Aber ich bin immer bemüht, in allen Lebensbereichen immer das Maximale rauszuholen. Das ist so die Sportlerader, die da in mir fließt.
Jetzt haben wir schon wieder was gelernt, dass man bei euch ins Gelbe trifft und nicht ins Schwarze. Aber das Sprichwort heißt ja, man trifft ins Schwarze. Mhm. Welche Situationen so außerhalb des Sports fördern denn deine Präzision oder dein Timing? So generell auch vielleicht im Alltag?
Gute Frage eigentlich. Also ich denke, dass eigentlich das Besondere bei mir ist, dass mein Alltag so voll fern vom Bogenschießen ist. Also ich mache gerne komplett andere Dinge und lenke mich gerne auch komplett von dem Ganzen ab. Also beim Bogenschießen ist es halt so, dass es viel auf dieses ganze Mentale auch ankommt und so. Und ich versuche eigentlich im Alltag dann eher einfach abzuschalten, ganz viel mit Leuten zu sprechen oder zu Unternehmen, die eben nichts mit Bogenschießen zu tun haben und auch allgemein nicht irgendwie Profisportler sind, mit denen ich einfach über normale Dinge sprechen kann und auch in meinem Job. Ich arbeite bei einer großen deutschen Krankenkasse, bei der DRK Gesundheit in der Kundenberatung und da habe ich eben auch ganz viel Kundenkontakt und kann ganz viel reden und eben bin einfach nur, ich sag mal, die Kathi Bauer und nicht immer nur die Bogenschützin. Mhm.
Aber würdest du trotzdem sagen, dass so vielleicht auch so diese besonderen Merkmale, wie dass man zum Beispiel auch ein ruhiges Händchen hat, dass sich das so irgendwie in deinem Alltag widerspiegelt? Also, keine Ahnung, wärst du vielleicht dann auch eine gute Ärztin, die im OP souverän jede OP meistern würde?
Auch eine gute Frage. Das weiß ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall sehr gelassen, also durchs Bogenschießen. Also ich bin zwar jemand, der sich schon stressen lässt, aber der Umgang mit Stress, also es gibt jetzt wenig Dinge, die mich jetzt komplett aus der Fassung bringen.
Jetzt hast du ja auch eben deinen Job bei der DRK angesprochen. Wie schaffst du denn persönlich auch den Job und deinen Leistungssport, das Bogenschießen, auch unter einen Hut zu bekommen?
Ja, das läuft jetzt schon einige Jahre. Ich habe da natürlich Glück, weil natürlich schaffe ich es nicht, dass ich 40 Stunden die Woche arbeite. Es reduziert, aber normalerweise arbeite ich so zwischen 20 und 30 Stunden pro Woche, wenn ich zu Hause bin, nicht im Trainingslager. Und dann sind meine Wochen halt ganz klar strukturiert und halt auch die Tage an sich einfach priorisiert. Und dann weiß ich halt, ja, an einem Dienstag hat einfach Bogenschießen die erste Priorität. Also versuche ich gleich morgens mein Training zu machen und halt meinen Job außenrum zu bauen. Also morgens eine Einheit, dann 5, 6 Stunden arbeiten und dann danach noch eine Einheit. Und an manchen Tagen ist es eben auch so, da hat der Job einfach Vorrang und dann setze ich eben Prio A auf den Job und dann sage ich eben, okay, heute arbeite ich einen vollen Tag und schraube eben das Training ein bisschen zurück.
Und wie wichtig ist es für dich, dass du auch einen Arbeitgeber hast, der dich bei deiner sportlichen Karriere unterstützt und fördert?
Mega. Also das ist, ich glaube, der größte Unterstützer, den ich habe, ist die DRK. Also bei uns war es halt so, damals nach der Schule musste man sich entscheiden, werde ich Profisportlerin, also gehe ich zur Bundeswehr oder Bundespolizei oder eben nicht. Und die zwei Berufsrichtungen haben mir einfach nicht zugesagt. Und wenn ich das gewählt hätte, dann hätte ich von meinem Verband aus nach Berlin, also ans gefühlt andere Ende von Deutschland ziehen müssen. Und ich bin halt einfach sehr heimatverbunden. Und es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich keinen Kontakt zu meiner Familie habe. Und deswegen war das für mich keine Option, wegzugehen. Und dann hatte ich eben Glück, dass ich eine normale Ausbildung gemacht habe nach meinem Abi und eben bei der DRK Gesundheit. Und habe dann da irgendwann einfach gesagt, hey, ich brauche unbedingt eure Hilfe, ich will professionell Bogenschießen und können wir da was machen? Und mittlerweile ist es eben so, dass die DRK mir flexible Arbeitszeiten im Homeoffice, da wo ich gerade sitze, eben gibt, sodass ich mir meine Tage strukturieren kann. Und die Deutsche Sporthilfe zahlt einen Verdienstausfall. Wenn ich jetzt länger weg bin im Trainingslager, bekommt die DRK einen Verdienstausfall gezahlt, sodass die nicht auf den Kosten sitzen bleiben, wenn ich nicht da bin.
Finde ich eine coole Story auf jeden Fall. Schön, dass es solche Beispiele gibt, weil wir kümmern uns ja hier im Podcast auch immer wieder um Randsportarten. Und ich kann ja sagen, wir hatten schon öfters auch Fälle, wo es in eine andere Richtung ging. Deswegen ist es schön, dass du die Möglichkeit hast, deinen Sport zu verfolgen, deine Karriere zu verfolgen, aber gleichzeitig auch eine Basis mit einem Job zu haben, der dir auch eine sichere Zukunft bietet. Und was uns natürlich auch noch so ein bisschen interessiert, wir verfolgen dich ja auch schon länger auf Instagram und da teilst du ja schon auch so ein bisschen was aus deinem Leben. Was würdest du sagen, wie sieht denn so ein typischer Kathi-Bauer-Tag aus?
Also so ein typischer Kathi-Bauer-Tag zu Hause ist normalerweise so, dass ich am liebsten morgens gleich eine Einheit schießen gehe. Das sind dann so 2, 3 Stunden gleich morgens, normalerweise von ja, 17:15 bis 22:00 oder so. Dann würde ich immer in Homeoffice gehen, würde dann danach dann nochmal schießen gehen für mindestens 2 oder 3 Stunden. Und anhängen würde ich dann noch eine Athletikeinheit, Kraft. Wir machen ganz normal Krafttraining, Ausdauertraining, normalerweise 1 Stunde am Tag. Das hört man, es ist recht viel, deswegen muss ich da immer schauen, wie viel Zeit ich dann eben für die Arbeit habe. Manchmal arbeite ich dann eben dazwischen nur mal 2 Stunden, manchmal 5. Manchmal mache ich eine lange Trainingseinheit nach der Arbeit. Aber so also normaler Tag sind 2 Schießeinheiten, eine Athletiktrainingseinheit und der Rest Arbeit.
Und was machst du, wenn du nicht arbeitest oder trainierst?
Dann mache ich ja, viel mit Freunden. Tatsächlich ist, also Bogenschießen ist halt auch wie ein Job. Ich habe quasi 2 Jobs, deswegen ist es um irgendwie groß andere Hobbys auszuüben. Aber ich wohne bei mir in meinem Heimatort bei meiner Familie und bin da eben viel mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Ich backe gern, ich koche gern, lade da gern meine Mädels ein zum Essen oder andersrum, sie laden mich gern ein, werden meine Tage schon gut gefüllt.
Aber ist es so, dass du auch bei dir in der Nähe gleich so Trainingsmöglichkeiten hast oder musst du da erstmal eine Weile fahren?
Also wenn ich für mich alleine trainieren will, dann kann ich bei mir im Ort, in Raubling direkt, da haben wir einen Verein, wo ich jederzeit draußen trainieren könnte. Das ist über den Winter eben sehr schwierig, weil mit Schnee oder so kann ich halt draußen nicht schießen. Deswegen habe ich mir zu Hause eine komplette Schießanlage selbst gebaut, auch selbst finanziert vor ein paar Jahren. Das heißt, ich gehe bei mir die Haustür raus, 100 Meter, und bin in so einer kleinen Hütte, wie so ein kleines Gartenhäuschen, muss man sich das vorstellen, wo ich aus so kleinen Luken vorne rausschieße, also quasi vom Beheizten in die Kälte. Die Scheiben stehen 70 Meter entfernt. Im Hintergrund sind die Alpen. So kann ich trainieren bei mir zu Hause, halt ohne meinen Trainer. Der Bundestrainer, also mein regelmäßiger Trainer, der wohnt circa 2 Stunden von mir weg, und wir treffen uns ein-, zweimal die Woche in München zum Training, wenn wir nicht im Trainingslager sind.
Es hört sich auf jeden Fall sehr idyllisch an. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein
Ja.
Bild schicken, wie das aussieht. Da können wir das auch noch unseren
Gerne.
Zuhörern mit auf den Weg geben. Ich denke, es gibt sehr vielen Zuhörern, so wie Dani und mir. Also Bogenschießen fasziniert viele Zuschauer. Uns hat es auch bei Olympia fasziniert, als wir es hier zugeschaut haben. Was würdest du sagen, macht den Sport für dich so besonders?
Ja, das ist, glaube ich, diese Präzision. Weil wenn man sich das mal vorstellt, ich beschleunige einen Pfeil aus eigener Kraft. Also ich ziehe den Bogen selbst und lasse ihn dann los, wenn ich möchte. Und ich schieße diesen Pfeil 70 Meter weit. Das 70 Meter ist so die Breite von einem Fußballfeld. Und ich treffe normalerweise die 10, und die 10 ist so groß wie eine CD. Wenn man sich das mal vorstellt, und ich schieße normalerweise wirklich alle meine Pfeile so, naja, auf Größe von kleiner als ein Fußball. Also normalerweise sind die alle schön eng beisammen, und das macht man halt wieder und wieder und wieder. Und damit man das halt wieder und wieder machen kann, in jeder Situation, also egal, ob es jetzt stürmt, schneit, um einen rumgeschrien wird, oder wie jetzt in Paris bei den Spielen, 8000 Zuschauer und die Kamera einen Meter von deinem Gesicht entfernt und jeder guckt nur auf dich ganz alleine. Das ist halt die Kunst, dann da dein Ding zu machen und diesen perfekten Schuss abzurufen und dann auch noch so präzise. Das ist für mich das, was Bogenschießen ausmacht.
Das ist ein sehr guter Vergleich mit dieser CD gerade gewesen. Ich glaube, das macht es für uns auch noch viel anschaulicher, wie es davor war. Und ich glaube, man hat es noch ein bisschen mehr Respekt, wie ich eh schon davor hatte. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht.
Aber absolut, vor allem wenn man sich diese Zahl vor Augen führt, dass es einfach 70 Meter sind.
Viele haben es schon im Urlaub probiert, aber meistens halt auf eine kurze Distanz. Und wenn dann jemand auf 10 Meter das versucht, teilweise treffen die Leute nicht mal die Scheibe. Und dann merkt man erst, wie anspruchsvoll das ist. Und ich schieße halt am Tag so 300 Pfeile, also 300 Mal dasselbe, im Jahr an die 70.000 Pfeile, die ich schieße, damit das halt alles perfekt irgendwann läuft.
Ist es manchmal zu monoton für dich?
Keine Sekunde. Also man glaubt es nicht, weil es so, ich sag mal, so einfach und in der Hinsicht langweilig aussieht. Aber in einem so einen Schuss steckt so viel Arbeit, weil quasi für mich ist kein einziger Schuss einfach nur das gemacht, also einfach nur die Bewegung ausführen, sondern im Kopf dieses Vorstellen vor jedem Schuss, was ich mir während jedem Schuss sage, das ist immer und immer wieder Arbeiten an wirklich so kleinen Stellschrauben, die man normalerweise als jeder Außenstehende halt gar nicht sieht. Nicht mal wir selber sehen das mit bloßem Auge, oder mein Trainer oder meine Teamkollegen sehen die Fehler. Da wir arbeiten da mit Highspeed-Kameras und wirklich viel nach Gefühl, ob man jetzt die Schultern ticken höher hat, tiefer, der Kopf stabil ist. Es darf sich halt nichts bewegen während diesem kompletten Schussablauf eigentlich.
Was würdest du sagen, ist insgesamt die größte Herausforderung beim Bogenschießen?
Ich glaube, ab einem gewissen Level ist die größte Herausforderung, dass man sich selbst so sehr vertraut, dass man auch mal nicht in die Mitte zielt, aber einfach hofft, dass zum Beispiel der Wind den Pfeil dorthin befördert. Also das kostet teilweise sehr große Überwindung, dass unser größter Gegner, sage ich mal, ist im Freien der Wind. Das heißt, wir müssen den Wind lesen, weil er unsere Pfeile halt trägt. Den muss man lesen, spüren und dann eben sagen, okay, ich halte jetzt, und es ist bei uns nicht so, dass wir irgendwie einen Millimeter weiter links ziehen, sondern mal einen halben Meter oder auch mal neben die Scheibe in so richtigen Windböen. Und da muss man sich selbst und dem, was man eben tut, so sehr vertrauen, dass man sagt, okay, ich ziehe da irgendwo neben die Scheibe und ich weiß, dass ich das so richtig mache, dass der Wind den Pfeil trotzdem in diese Mitte weht. Und das ist dann irgendwann wirklich sehr herausfordernd, auch mental.
Vor allem, wenn man jetzt als Zuschauer das anschaut, dann ist es ja so, dass ihr so super ruhig wirkt. Und nach dem, was du gerade beschrieben hast, ich glaube, da ist sehr, sehr viel Training auch vonnöten, dass du in solchen Situationen ruhig bleibst. Also gerade, wenn ich mir so vorstelle, okay, da kommt jetzt irgendwie so eine richtige Böe und du musst dich trauen, gefühlt auf die 1 oder die 2, also auf den äußeren Rand zu zielen, dass er hoffentlich in die Mitte kommt. Sind es so Sachen, die du überhaupt so richtig trainieren kannst?
Also ich glaube, es ist halt schon viel aus Erfahrung, weil es gibt eigentlich keinen Wettkampf, der von den Bedingungen her perfekt ist. Deswegen ist das immer so ein Learning by Doing. Man versucht im Training halt so oft, wie es geht, in perfekten Bedingungen zu schießen. Das heißt, zum Beispiel im Winter schießen wir viel in Leichtathletikhallen. Auf so einer 100 Meter Sprintbahn kann man ganz gut schießen, damit wir eben diesen Bewegungsablauf einfach perfekt einschleifen. Und dann muss man halt im Sommer, wenn es halt draußen einfach mega windig ist, dann stelle ich mich halt einfach raus und schieße in diesem Wind. Das ist ja nicht nur herausfordernd, weil der Pfeil abdriftet, sondern auch, weil es mich ja selber, da schiebt es einen ja richtig rum, wenn da eine richtige Böe kommt. Und man muss halt abwarten, gucken, kommt jetzt die Böe erst oder schwächt sie wieder ab. Und wie jetzt bei den Spielen bei Olympia, da muss man halt einfach mal 20 Sekunden für diesen Pfeil und ob jetzt der Wind da ist oder nicht, man muss ihn schießen und dann gibt es auch kein Zurück. Und ja, das kostet Überwindung, aber das ist einfach Training und Erfahrung.
Jetzt hast du eben schon die Halle angesprochen. Was mich so persönlich ein bisschen interessiert, gibt es dann bei euch auch richtige Wettbewerbe, also sowohl national als auch international, die dann in der Halle stattfinden, sprich unter windlosen Bedingungen?
Nee, also wir schießen diese olympische Distanz, die 70 Meter, wirklich nur draußen und auch bei allen Bedingungen. Also der einzige Abbruchgrund wäre, wenn es hagelt oder wenn es blitzt. Ansonsten hatten wir auch schon alles.
Auch ein cooles Thema ist sicherlich so diese Reise von dir bis so einen Pfeil losgeschickt. Da ist ja sicher auch viel dahinter, was da passiert. Kannst du uns mal gedanklich auch in so einen Schuss von dir mitnehmen? Also wann beginnt dein Fokus da und was passieren alles für Schritte, bis dann wirklich der Pfeil den Bogen loslässt?
Viele. Also das ist auch bei uns so mentales Training. Also das ist auch ein großer Teil von meinem mentalen Training, diese Visualisierung von meinem Schuss und idiomotorisches Training, sprich dieses ganze Vorstellen. Und wenn ich meinen Schussablauf aufschreibe, also von dem Moment, in dem ich an die Schießlinie gehe, bis zu dem Moment, wenn der Pfeil vorne einschlägt, dann schreibe ich so 3 DIN A4 Seiten voll, weil da eben so viele Abläufe sind. Und wenn ich dann, also so geht es auch jedes Jahr los, also jetzt ist genau die Phase in der Saison, geht es gerade los, dass ich mir das alles aufschreibe. Also wirklich, ich gehe an die Linie, ich stelle meinen linken Fuß hin, stelle meinen rechten Fuß hin, die Zehenspitzen sind auf einer Linie. Ich nehme den Pfeil, wo fasse ich den an? Wie rum muss ich ihn drehen, dass er richtig drinnen liegt? Das wird halt dann immer mehr, weil viele Dinge sind eben automatisiert. In 2 Monaten muss ich mir nicht mehr durchlesen, wie ich an die Schießlinie gehe oder wie meine Füße stehen müssen, weil das ist dann automatisiert. Aber ab dem Moment, wo ich meinen Bogen hebe, bis zu dem Moment, wenn ich löse, sind bei mir so zwischen 7 und 8 Sekunden. Und da geht viel in meinem Kopf vor. Aber ich, während ich die Schüsse mache, habe ich normalerweise 5 Schlagwörter, die ich mir sage. Und diese 5 Schlagwörter beschreiben in Kurzform 2 DIN A4 Seiten. Weil ich da quasi in meinem Kopf mit den Schlagwörtern eben ganz viele Dinge verknüpft habe. Also ein Beispiel vor ein paar Jahren war ein Schlagwort Baum. Das war das erste, kurz bevor ich meinen Bogen gehoben habe. Und da hat mein Kopf halt dann mit verknüpft, dass ich aufrecht stehe, dass mein Kopf groß ist, dass ich groß bin, dass ich stabil stehe. Da kann man eben so viele Dinge dann damit verknüpfen, wenn man sich eben damit beschäftigt. Und ja, deswegen, es sind wirklich sehr, sehr viele. Ich will euch nicht alle aufzählen, was da so von Anfang bis Ende durch meinen Kopf läuft, aber ja.
Und in welchem Feld muss der Pfeil denn landen, damit eine Kathi Bauer auch zufrieden ist?
Auf jeden Fall im Gold. Also in der goldenen Mitte, da ist ja innen diese 10 und außen ist noch die 9. Ja, ich hatte schon Tage, da habe ich 150 Pfeile am Stück in dieses Gold geschossen. Und das macht dann schon Spaß. Und das, glaube ich, schaffen auch nicht viele.
Aber ist es dann auch so, dass dann, wenn der Pfeil zum Beispiel in einer 9 oder einer 8 landet, dass es dann schon so ein kleiner Misserfolg ist?
9 ist kein Misserfolg. Eine 8 ist in gewisser Weise vielleicht ist immer noch okay, weil eine 10 gleicht ja eine 8 gut aus, sage ich mir immer. Aber alles, was halt schlechter ist, sind definitiv Fehler, die ich gemacht habe. Bei einer 8 ist es halt so, dann habe ich halt mal den Wind falsch eingeschätzt. Dann ist es vielleicht in erster Hinsicht eine 8, also nicht so gut. Aber letzten Endes weiß ich für den nächsten Fall, okay, ich habe den einfach falsch an die falsche Stelle gezielt. Und dann lernt man halt dann gleich wieder draus. Also man macht eigentlich selten beim Bogenschießen wirklich einen Fehler, weil aus diesem Fehler lernt man sofort.
Das hast du schon so ein bisschen über dein Training erzählt. Wenn wir jetzt so in den Wettkampf switchen, kannst du uns da so ein bisschen mit reinnehmen, wie der Wettkampf abläuft? Also wie viele Pfeile hast du da insgesamt? Beziehungsweise wie viele Punkte braucht man eigentlich, bis auch so ein Wettkampf zu Ende ist?
Also das ist so, dass wir normalerweise immer eine Qualifikationsrunde schießen. Das sind 72 Pfeile insgesamt. Also wenn man jetzt vom olympischen Wettkampf ausgeht, schießen wir immer in 6, also in 6er Passen, also immer 6 Pfeile, dann wird Pfeile geholt, 6 Pfeile wird Pfeile geholt. Nach 36 Pfeilen gibt es eine kleine Pause und so eine Qualifikation dauert insgesamt so 4 bis 5 Stunden. Also es ist, man hat auch immer dazwischen wieder kurze Pausen, wenn die anderen eben schießen, wenn man warten muss, wo man ja auch möglichst fokussiert bleiben muss. Und dann, da ist es ganz simpel, da wird einfach zusammengerechnet. Und der am Ende die meisten Punkte bei uns ins Ringe geschossen hat, der ist Erster und der mit dem wenigsten ist Letzter. Dann qualifiziert man sich eben, normalerweise die ersten 64 qualifizieren sich für eine Finalrunde, so eine K.O.-Runde. Und da schießt man dann 1 gegen 1 im K.O.-System. Da schießt dann der Erste gegen den Letzten in dem Fall, der Zweite gegen den Vorletzten und so weiter. Der Verlierer scheidet aus. Und da ist das System so, dass jeder schießt 3 Pfeile und dann schaut man, wer hat mit diesen 3 Pfeilen mehr Ringe geschossen. Der mehr Ringe hat, bekommt 2 Punkte. Wenn beide gleich für, bekommt jeder einen. Und der zuerst 6 Punkte hat, der gewinnt das Match und der andere ist raus. Und so war es zum Beispiel bei Olympia bei mir. Ich habe die ersten 3 Pfeile geschossen, war 0-2 hinten, nochmal 3, 4-0 hinten und dann nochmal 3. Dann hatte ich 9 Pfeile geschossen, 6-0 verloren und ging super schnell. Das waren dann irgendwie 10 Minuten und dann, das ist halt auch vorbei. Also so schnell kann es dann auch gehen.
Das ist ja auch ein Fakt, der erwähnt werden muss, dass es ja bei euch auch immer ein direktes Duell ist. Gefällt dir dieser direkte Vergleich auch beim Bogenschießen? Ist das was dich auch anreizt?
Ja, also es macht schon Spaß und vor allem der Gegner, der steht jetzt nicht 20 Meter von dir weg. Der steht jetzt, bei Olympia war er ein paar Meter weg, aber sonst stehen wir wirklich zusammen auf einer Scheibe. Also da ist zwischen uns ein halber Meter und man sieht ganz genau, was der andere schießt, was man jetzt braucht. Man merkt, wenn der andere auch so ein bisschen taktiert, ob er dich vorlegen lässt, ob er gerne wartet, bis du alle deine Pfeile geschossen hast. Es gibt zwar auch ein Zeitlimit, aber da gibt es auch welche. Und ich finde es total cool, dass man da eben doch auch nochmal so andere Faktoren mit reinbringt, weil es eben einfach spannend ist.
Und jetzt bei dir persönlich, ist es dir lieber, wenn du vorlegen kannst oder wenn du den letzten Pfeil hast?
Mittlerweile ist es mir echt egal, weil ich habe mir das wirklich gut angeeignet, dass ich versuche, einfach mein Ding zu machen. Und es ist ganz egal, ob ich jetzt ein Finale schieße oder eine Qualifikation oder ein Training. Ich mache jeden Pfeil im selben Rhythmus. Und wenn ich halt jeden Pfeil so schieße, wie ich mir das vornehme, dann kann ich mir am Ende auch irgendwie nichts vorwerfen, wenn ich dann verloren habe, weil dann habe ich alle Entscheidungen so getroffen, wie ich wollte. Und dann entweder es reicht oder es reicht eben nicht. Dann hat es der andere halt besser gemacht in dem Moment.
Okay, dann haben wir schon ein bisschen was über den Sport gelernt. Dann wollen wir jetzt mal noch ein bisschen in die Geschichte vom Bogenschießen schauen. Bogenschießen hat ja schon eine sehr lange Tradition, die sogar bis zur Jagdgeschichte zurückreicht. Die Entwicklung des Bogens gehört neben der Erfindung des Rades sicherlich zu den bedeutendsten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte. Fühlst du dich mit dieser historischen Komponente auch irgendwie verbunden?
Also auf jeden Fall mit diesem, sie sind auch eine der olympischen Kernsportarten, also deswegen weiß man halt, wie lange dieser Leistungssportgedanke auch schon zurückgeht und damit kann ich mich auf jeden Fall identifizieren und ich finde es halt auch schön zu sehen, wie sich der Bogensport mittlerweile halt gewandelt hat, weil jeder kennt Robin Hood oder Wilhelm Tell und deswegen weiß auch jeder, mit was die damals so geschossen haben, nämlich einfach mit einem Haselnussstecken, mit einer Schnur dran und mittlerweile sind es wirklich Hightech-Geräte und diese Entwicklung da mitzubekommen und auch zu sehen, wie präzise es mittlerweile ist, macht mich schon stolz.
Siehst du trotzdem noch irgendwie Parallelen zwischen dem historischen Bogenschießen und der jetzigen modernen Sportvariante?
In gewisser Weise ist es immer schwierig, weil in vielen Ländern wird der Bogen einfach noch zum Jagen auch verwendet. Also wenn man jetzt nach Amerika schaut zum Beispiel, da wird einfach damit gejagt, aber tatsächlich distanziere ich mich davon persönlich, weil ich einfach Bogenschieße, weil es für mich ein Sport ist und ein Leistungssport und das andere ist für mich eine andere Kategorie. Aber ich finde es halt schön, dass mittlerweile der Bogensport halt so eine lange Geschichte auch schon hat, ja.
Aber ist es dir auch manchmal so bewusst, auch wie einzigartig das dann ist? Also wenn man überlegt, wie lange es eigentlich schon mehr oder weniger auch Pfeil und Bogen gibt und dass mehr oder weniger aus diesen Jagdszenen dann so eine coole Sportart sich auch entwickelt hat, die ja schon sehr, sehr lange auch im olympischen Programm dabei ist.
Also ja, das ist mir aber auch erst so wirklich bewusst geworden, jetzt zum Beispiel bei den Olympischen Spielen dieses Jahr, weil man da auch immer wieder daran erinnert wird, wie lang diese Geschichte eben schon zurückgeht. Und da finde ich das schon cool zu wissen, dass man einfach so eine Sportart macht, die so eine lange Geschichte hat. Also und auch in Deutschland eben auch immer populärer wird. Und ich bin da auch froh, dass ich da ein Teil davon sein kann, dass eben Bogensport in Deutschland auch in den letzten Jahren nochmal so einen krassen Schritt gemacht hat, auch durch Lisa Unruh, die da eben die Einzelmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen hat. Dann das letzte Mal hat die Frauenmannschaft in Tokio Medaille gewonnen und da boomt dann auch der Bogensport immer. Und es ist halt auch schön, wenn man auch die Einschaltquoten mittlerweile sieht von Olympia, da ist Bogensport ganz oben mit dabei und es ist ja auch spannend anzuschauen, wenn es richtig dargestellt wird. Und das wird es auf so einer Ebene auf jeden Fall. Deswegen bin ich da stolz, ein Teil von diesem Prozess über die Jahre auch zu sein.
Also wir können das auf jeden Fall bestätigen. Wir haben das sehr, sehr viel angeguckt. Auch wenn wir hier oft nebenher im Podcast noch was gemacht haben, haben wir oft, sehr oft allein so die Zusammenfassung noch vom Bogenschießen angeguckt. Und wir haben es auf Anhieb auf jeden Fall verstanden. Das ist bei anderen Sportarten nicht so der Fall gewesen. Das ist, glaube ich, auch ein guter Vorteil vom Bogenschießen, dass man den Sport eigentlich auch ziemlich schnell als Zuschauer versteht. Und vor allem, ich gebe dir recht, also man hat es auch mehr oder weniger jetzt abhängig oder unabhängig von den Zusammenfassungen sehr, sehr oft im Livestream gesehen. Also das fanden wir auch echt ziemlich cool, weil es ist halt auch einfach spannend. Also wenn da jeder Pfeil irgendwie die Entscheidung herbeiführen kann, auch in diesen Mannschaftswettbewerben, das ist sau spannend und es ist vor allem auch so eine kurze Dauer. Es ist so eine kurze Dauer und auf dieser kurzen Dauer ist es so sau spannend. Deswegen ist es eigentlich für den Zuschauer richtig cool zum Verfolgen. Und ich glaube, das hat das Fernsehen auch erkannt. Und klar, sowas hilft dann natürlich auch für den ganzen Sport, wenn natürlich die Deutschen da relativ gut sind. Umso mehr Aufmerksamkeit gibt es dann halt, ne?
Ja, also ich finde es auch interessant, dass ihr das jetzt so schildert, weil Bogenschießen ist an sich total simpel. Also ja, bei jedem, den ich dann sage, ihr wisst schon, dass wir da auf 70 Meter schießen. Also ja, das kommt im Fernsehen gar nicht so rüber, aber es ist halt so simpel und deswegen kann es jeder anschauen und jeder auch probieren. Also ist ja egal, ob jung oder alt. Im Teamwettkampf ist es auch ganz interessant, wenn man da dann auch so ein paar Einblicke bekommt, was da schießt nicht einfach jeder nur seinen Pfeil vor, sondern da wird nur geredet. Also da wird taktisch die ganze Zeit miteinander gesprochen. Wo habe ich hingezielt? Wo würdest du hinzielen? Denkst du, da war Wind? Was soll ich tun? Also wirklich, da redet man im Team die ganze Zeit, auch wenn der andere noch an der Linie steht, gibt man dem noch Anweisungen.
Aber stört es dich dann nicht, wenn dann auch Teamkolleginnen von hinten immer reinrufen, Kathi, zwei nach links?
Nee, null, das ist ja genau der Sinn. Also, das ist ja auch diese Sache beim Bogenschießen, weil zum Beispiel, wenn man jetzt im Team zusammenschießt, dann schießt man ja zu dritt und immer einer ist vorne, schießt sein Pfeil, geht zurück. Und dann kommt der nächste, da wechselt man. Und wenn jetzt ich, sag mal, ich schieße eine 7, ist nicht gut erst einmal. Aber wenn ich schaffe, der Person, die nach mir schießt, solche Anweisungen zu geben, dass die es schafft, eine 10 zu schießen, habe ich alles richtig gemacht. Dann ist die 7 halb so wild, weil ich quasi die Info weitergegeben habe, die sie braucht, um maximal performen zu können. Und deswegen ist es da im Team auch so, dass man viel kommunizieren muss oder auch, hey, ich glaube, der Wind ist jetzt weg. Ich würde so hinzielen oder so. Also da bin ich auch dankbar um jede Info von meinen Kolleginnen.
Aber übt ihr solche Szenarien auch im Training oder schießt da dann trotzdem immer jede für sich?
Nee, also das ist auch ein Bestandteil von unserem Training. Also zwar noch nicht jetzt in der Phase von der Saison, jetzt zu Beginn, sondern dann, wenn man in die Wettkampfphasen geht, also ab März, ist es wirklich jeden Tag Bestandteil Teamtraining. Und in diesem Teamtraining, da geht es tatsächlich um diese ganzen Absprachen, wer sagt wann was. Und man muss auch ganz genau wissen, mit wem schießt man jetzt im Team, weil natürlich jeder ein bisschen unterschiedliche Infos braucht. Und dann muss man halt ganz genau wissen, okay, die Teamkollegin will das möglichst präzise hören. Der einen reicht es, wenn ich sage, ich habe ins Rote links gehalten. Die andere will wissen, ich habe in die 8,2 gehalten auf halb drei oder so. Also, dass sie das so ganz genau wissen will, dann muss man halt einfach dann schauen und davor halt ausprobieren.
Aber gefällt dir der Mannschaftswettkampf da noch ein bisschen besser als der Einzelwettkampf?
Ich mag beides sehr gerne, aber Mannschaft ist halt einfach was ganz anderes, weil man da eigentlich so ein Einzelsport ist, jeder macht sein eigenes Ding, aber zusammen muss man eine Einheit werden. Und wenn man dann so einen gewissen Team-Spirit hat und da einfach auf so einer Welle zusammen ist, also wenn man eben gut kommuniziert, dann ist es einfach so cool, weil man kann jedes Team schlagen. Egal, ob die gestern Weltmeister geworden sind, die kannst du am nächsten Tag in der ersten Runde schlagen. Und das ist wirklich cool, weil dann schafft man es nämlich nicht nur, dass ich einen Zehner schieße, sondern dass die Person nach mir auch einschießt und die Person danach nochmal. Und dann will man erst recht. Also, und auch wenn dann die andere vielleicht einen schwachen Schuss macht, dann will man das ausgleichen und dann ist da so viel Feuer drinnen und das ist richtig, richtig cool und macht halt auch mega Spaß.
Da schießt man sich wahrscheinlich richtig in so einen Rausch. Ist wie beim Dart, wenn du
Ja,
mehrere.
wirklich.
Ist wie beim Dart, wenn du immer die Triple 20
Ich habe
triffst.
auch an Dart schon gedacht,
Ja.
jetzt mehrere Male während der Folge tatsächlich. Bist du
Ja.
eigentlich auch eine gute Dartspielerin, wenn du gut im Bogenschießen bist?
Ja, gut bin ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall ein Fan. Ich finde die Sportart sehr cool und sie ist wirklich auch ähnlich zu uns, weil sie sieht so simpel aus. Aber wenn man es selber probiert, also ihr habt es ja bestimmt auch schon probiert, also ich treffe diese Triple 20 nicht. Und vor allem also nicht dann, wenn ich sie treffen will. Und das ist wirklich, also da auch größten Respekt, auch unter den Bedingungen mit so viel Zuschauern
Ja.
da, das so die Leistung abzurufen, Wahnsinn.
Ja, jetzt haben wir auch gelernt, dass Bogenschießen auf jeden Fall eine faszinierende Sportart ist. Aber ich denke mal, es gibt trotzdem so ein paar Dinge, die Laien eben nicht wissen. Und zwar, dass es bei euch auch verschiedene Disziplinen gibt. Also im Bogensport gibt es ja Disziplinen wie Recurve, Compound und Blankbogen. Was sind so die Unterschiede zwischen diesen Disziplinen? Kannst du versuchen, das irgendwie verständlich zu erklären?
Also eigentlich, es sind drei unterschiedliche Bogenarten. Also der Recurve-Bogen ist der olympische Bogen, also das ist der, den ich schieße. Und ganz typisch ist eben, dass da die Spitzen, also die zwei Enden, haben so einen Bogen, so einen kleinen. Und das nennt sich Recurve, deswegen heißt der Recurve-Bogen. Und den zieht man eben aus eigener Kraft, den spannt man aus eigener Kraft. Und wenn ich den ziehe, dann wird er nach hinten immer schwerer. Und ich entscheide eben selber, wann ich wirklich meine Finger aufmache sozusagen und den Pfeil dann schieße. Beim Compound ist es ein bisschen anders. Der hat oben und unten einen Flaschenzug, also zwei Rollen, Umlenkrollen. Deswegen, wenn man den zieht, dann wird er nach hinten leichter. Und man hat auch einen Auslöser zum Beispiel, wo man drauf drückt. Und auch eine Vergrößerung mit einer Wasserwaage heißt, der ist ultra präzise. Die schießen auf eine kürzere Distanz, kleinere Auflage, also kleineres Ziel. Aber die schießen, also die Weltelite schießt da fast keine Neuner mehr. Also, weil das eben so präzise einfach ist. Und der Blankbogen ist quasi ein Recurve-Bogen wie meiner, ohne Anbauteile, also ohne ein Visier, wo man eben zielen kann. Ich habe ein Visier mit einem Korntunnel, den kann ich in die Höhe, in die Seite verstellen. Und das hat der Blankbogen halt nicht. Also, der hat es einfach nur. Ja, wie man es ein bisschen von Robin Hood kennt, wirklich normalerweise teilweise sogar aus Holz, ohne irgendeinen Schnickschnack.
Okay, vielleicht heißt er auch deswegen blank, ne?
Ich glaube auch, weil er
Ja,
blank ist.
ja, ja. Aber das heißt, es gibt dann schon professionelle Wettbewerbe in allen drei Disziplinen und der Recurve-Modus ist dann praktisch der olympische Modus.
Genau, also es gibt grundsätzlich für alle Disziplinen, also Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, in Deutschland gibt es Bezirk, also ja, für Regionen, für die Bundesländer eine deutsche Meisterschaft gibt es und international auch Weltcups zum Beispiel, Europacups, Grand Prix. Es gibt eigentlich alles, was es so in anderen Sportarten auch gibt. Nur, dass da eben das einfach beim Recurve halt am meisten gefördert wird, weil es halt einfach olympisch ist. Also auch in Deutschland, wir haben halt ganz andere Trainingsbedingungen und auch Gelder, weil wir halt eine olympische Disziplin sind. Da müssen die Compound-Schützen bei uns in Deutschland, das sind halt keine Profis, bekommen da halt keinerlei Förderung. Deswegen ist es da auch schwierig, dass die zu Weltcups oder so fahren. Die müssen das teilweise sogar selbst finanzieren. Da haben wir halt das Glück, dass da die Gelder vom Staat halt einfach kommen und vom Verband, vom Deutschen Schützenbund, dass wir da wirklich die ganze Welt bereisen können. Und eben normalerweise sind es 4 Weltcups pro Jahr. Also es dauert immer eine Woche, Mai, Juni, Juli, August und dann immer noch eine Woche EM oder WM, je nachdem. Immer im Wechsel, ein Jahr EM, ein Jahr WM.
Spannend. Und hast du dich in den anderen Disziplinen auch schon mal ausprobiert oder bleibst du einfach bei deiner Disziplin, die du für dich auserkoren hast?
Also grundsätzlich bleibe ich in meiner Disziplin. Ich bin froh, dass ich da mittlerweile ein einigermaßen gutes Niveau habe. Aber ich habe tatsächlich zu Hause einen Compoundbogen und in der Saisonpause schieße ich auch damit, weil es einfach Spaß macht, weil man sich fühlt wie ein Anfänger und das halt was anderes ist. Und da muss ich halt auch lernen. Und ich denke, nach meiner aktiven Zeit habe ich dann noch mehr Zeit dafür und werde mich da auch ein bisschen reinfuchsen.
Und hast du dir auch schon mal einen Bogen selber gebaut?
Nee, also das macht man eigentlich grundsätzlich nicht mehr. Also natürlich als Kind, wenn man da was zusammenbastelt, aber sonst so professionelle Bögen gibt es mittlerweile eigentlich nur noch von Herstellern. Selbst die Blankbögen gibt es separat von Herstellern oder die Blankbogenschützen kaufen unsere Bögen, aber kaufen eben keine Anbauteile dazu, sondern nehmen die einfach so. Ja, deswegen habe ich noch nie einen selber gebaut.
Okay, also war jetzt nur so rein bezogen auf, keine Ahnung, Freizeit oder so, dass man sich vielleicht einfach mal so selber einen Pfeil und Bogen baut. Kennt man ja irgendwie so aus dem Survival-Bereich oder so, dass die Leute das super gerne machen. Ja.
Ja, nee, ich glaube, da bin ich echt eine Langweilerin, weil ich versuche, meine Bogen so gut wie es geht zu schießen und bin da auch nicht so talentiert. Also ich brauche da auch Hilfe, um meinen eigenen Bogen jede Saison fertig zu machen, weil ich da wirklich einfach eine Frau bin und blond bin und da die Männer das für mich machen lassen.
Auf die Leistung kommt es ja an. Auch.
Genau.
Und bei Tennisspielern kennt man es ja zum Beispiel, dass die super viele Tennisschläger so pro Saison auch verbrauchen. Wie ist es denn bei dir im Bogenschießen? Also hast du dann pro Saison mehrere Bögen, die du nutzt? Gehen die auch mal ein paar Mal kaputt? Müssen die irgendwie neu gespannt werden? Wie ist es da bei dir?
Also es ist so, dass der Bogen, also dass ich an sich 2 identische Bögen pro Saison habe, hat den Hintergrund, also ich habe meinen Hauptbogen, meinen Favoriten, der sich einfach am besten anfühlt und immer einen Ersatz, wenn der kaputt geht, dann müsste ich sofort auf den umsteigen, weil bei uns gibt es jetzt keinen technischen Defekt oder so im Wettkampf. Und normalerweise als Backup hat man immer noch so 2 Bögen zu Hause, die man eben im schlimmsten Fall immer noch ja auch fertig machen könnte und dann wechseln könnte. Was eher den größeren Verschleiß hat, sind die Sehnen, mit denen der Bogen gespannt wird. Also das, was ich eben ziehe, das wechsle ich so alle 2 Monate. Normalerweise sind Kunstfasern, die sollte man alle 2 Monate dann eben wechseln, damit da nichts reißt oder so. Und natürlich auch die Pfeile. Also wir haben pro Jahr 48 Stück, krumme Zahl, aber es sind 48, weil es immer ein Zwölfer, ein Dutzend das immer gibt. Und ja, die verbrauche ich dann auch pro Jahr, weil nach einem Jahr würde ich sie jetzt nicht mehr schießen, weil die eben sich so abnutzen auch. Also einen Breitensportler, die gebe ich dann auch, also könnte ich auch einfach weitergeben, aber für mich, also auf Profiniveau, wechselt man dann nach einem Jahr wieder.
Ja, Kathi, du hast jetzt auch vor kurzem an den Olympischen Spielen in Paris teilgenommen. Kannst du uns mal noch ein bisschen dahin mit zurücknehmen? Also, was hast du da so mitgenommen? Was hast du da erlebt? Was sind vielleicht so die 3 größten und wichtigsten Takeaways aus Paris für dich?
Ja, also es war natürlich eine wahnsinnige Zeit. Also da vor Ort nimmt man das gar nicht so wahr. Man kennt es ja irgendwie, es ist ja wie so ein Lebenstraum, den man immer so im Hinterkopf hat. Und wenn man dann da ist, dann wird einem das erst bewusst, was das eigentlich für eine riesige Veranstaltung ist. Und da in Paris, diese Wettkampfstätten, die waren Fernsehen und so schon echt gigantisch, aber da live das zu sehen und überall die Olympischen Ringe zu sehen und diesen Spirit in der Stadt auch wahrzunehmen, das war wirklich richtig, richtig cool. Und ich habe auch so viel erlebt und so viel gesehen. Als ich heimgekommen bin, dachte ich so, ja, aber okay, aber als ich dann erzählt habe, da hatte ich war 17 Tage dort aber ich hatte Geschichten für 3 Monate. Also wirklich, so viele coole Dinge sind da passiert und habe ich auch erlebt und so viele Menschen kennengelernt und so viele Erfahrungen auch für mich gesammelt. Das war wirklich eine sehr schöne Zeit. Und die 3 größten Learnings waren für mich vor allem, dass Bogensport so eine große Aufmerksamkeit bekommt. Das war für mich sehr ungewohnt. Und ich war es auch nicht gewohnt und nicht darauf eingestellt, dass plötzlich so viele Leute über mich urteilen anhand von einer sportlichen Leistung zum Beispiel. Also ich hab ja vorhin erzählt, ich habe da 9 Pfeile geschossen. 9 Pfeile und die haben halt entschieden über Sieg oder Niederlage. Und manchmal gewinnt man, manchmal verliert man im Sport. Und ich habe schon so oft gewonnen, ich habe aber auch schon so oft verloren, viel häufiger, als dass ich gewonnen habe. Und da habe ich halt einfach wieder mal verloren. Und so viele Leute haben das mitbekommen. Und das hatte so eine große Aufmerksamkeit plötzlich, dass mir das gar nicht bewusst war. Ja, die Leute alle nur gesehen haben, hey, die hat verloren. Das war auch ein ganz, ganz großes Learning, was ich die nächsten Olympischen Spiele auf jeden Fall mitnehmen würde, wenn ich mich qualifiziere, dass ich da mental mich darauf einstelle, dass es eben sein kann, dass wildfremde Leute über einen urteilen, obwohl sie einen nicht kennen, nur anhand von, keine Ahnung, 5 Minuten im Fernsehen. Das war ein großes Learning. Und sonst diesen ganzen Flair. Es motiviert einen auch und ich habe auch gelernt, dass andere Profisportler auch nur Menschen sind und dass die größten Stars im Fernsehen auch Menschen sind und total nett sind und man da keine Scheu haben muss, irgendwie mit denen zu reden, weil ich auch immer dachte, boah, ich bin eine Bogenschützin und mich kennt niemand, aber nee, da ist man irgendwie so eine Einheit gewesen und das war sehr schön.
Und vor allem, ihr hattet natürlich auch eine krasse Szenerie, muss man natürlich auch mal ganz ehrlich sagen. Also es hat Paris auch schön gemacht. Also da habt ihr auch sehr, sehr profitiert, auch von dieser schönen Szenerie, dass ihr auch vielleicht so viel Aufmerksamkeit bekommen habt.
Auf jeden Fall und auch also vor Ort, wenn man im Stadion war, war es ja schon mega, aber auch standen ganz viele Leute auch außerhalb. Also wir haben ja am Invalidendom direkt geschossen, also da waren noch ganz viele Touris und man hat so ein bisschen, wenn man draußen vorbeigegangen ist, konnte man so ein bisschen über den Zaun die großen Monitore sehen und da sind ganz viele Leute auch stehen geblieben draußen, haben da dann auch reingebrüllt und so und ich habe das dann auch mitbekommen, weil natürlich, als mein Wettkampf vorbei war, meine Familie war vor Ort und ich habe dann auch mit denen das mal draußen von draußen angeschaut und das hatte einfach so was ganz Einzigartiges und dann draußen auch zu hören, wie sich dann die Leute plötzlich über das Bogenschießen unterhalten und auch googeln, wer da gerade schießt oder da waren ja auch Deutsche da und die kennen einen ja dann nicht und das war schon sehr interessant und auch richtig cool.
Aber du redest jetzt ja die ganze Zeit nur von einem Einzelwettkampf. Du hast doch auch noch in der Mannschaft geschossen, oder?
Ja, in der Mannschaft sind wir halt als amtierende Weltmeisterinnen hingefahren. Wir sind Sechste geworden, was für uns persönlich auch wirklich gut ist. Aber es wurde halt auch leider von der Presse sehr negativ dargestellt, was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann. Und natürlich als Weltmeisterinnen ist es klar, dass jeder damit rechnet, dass man vielleicht eine Medaille gewinnt. Aber es sind halt die Olympischen Spiele, die Weltmeisterschaften waren 12 Monate davor. Und wie ich auch erzählt habe, schon im Podcast, beim Bogenschießen heute bist du Olympiasieger, morgen verlierst du in der ersten Runde. Deswegen finde ich, haben wir schon unsere Leistung gebracht. Ich weiß, dass wir mehr hätten zeigen können, aber es ging halt einfach nicht mehr. Wir haben alles gegeben und ich finde den 6. Platz sehr, sehr gut im Nachhinein.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat auch so diese Medienhäuser, die orientieren sich halt auch ja an den bisherigen Ergebnissen bei WMs, von der letzten Europameisterschaft, von der letzten Olympiateilnahme. Und wenn man da halt als amtierende Weltmeisterin ankommt, dann erwarten die wahrscheinlich auch einfach schon mehr, ohne vielleicht zu wissen, wie knapp das allein bei der WM wahrscheinlich war und wie eng halt dieser Sport wirklich ist. Und ich glaube, da darf
Ja.
man vielleicht auch nicht zu viel drauf geben. Ich denke, selber kann man das immer am besten einschätzen. Ich meine, man wird da alle 4 Jahre aus der Schublade geholt und wahrscheinlich, man liest bei irgendwelchen anderen Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften wahrscheinlich nicht mal in irgendeinem Sportmagazin groß was darüber. Und dann meinen die Leute halt bei Olympia urteilen zu können, ob das jetzt gut ist oder nicht, was ihr da abgeliefert habt. Das ist halt das Problem, wenn man halt alle 4 Jahre auf den einen Wettkampf dann reduziert wird. Das ist halt in gewisser Weise halt auch das Problem von so einer Randsportart.
Und ich finde es auch ein bisschen schade, wenn ich das auch hinzufügen kann. Du hast es ja erwähnt gehabt, dass Sieg und Niederlage schon extrem nah beieinander sein können bei euch. Und ich finde, selbst wenn man jetzt Bogenschießen nicht als Experte kennt oder es nicht regelmäßig verfolgt, sondern eben nur vorm Olympiafernsehen sitzt und sich das anguckt, selbst da versteht man, finde ich, schon, dass Sieg und Niederlage sehr nah beieinander sein können beim Bogenschießen. Und deswegen finde ich es dann echt schade, wenn dann von den Medien auch negative Presse kommt, obwohl ihr eben den sechsten Platz geholt habt.
Ja, also ich hoffe auch, dass da die Leute grundsätzlich mal sensibler werden, weil wir sind Sportler und wir sind halt die Elite, also die allerbesten, die sich da messen bei den Olympischen Spielen, und wir sind da auf so einem Serviertablett irgendwie, und wir geben da wirklich alles, jeder. Und nur weil man jetzt als amtierender Weltmeister oder Europameister hinfährt, heißt es nicht, dass man da auch automatisch eine Medaille gewinnt. Man gibt alles, aber ich hoffe, also das ist auch für mich selber, das habe ich auch gelernt, weil ich war auch immer eine von denen, die bei der Fußball-EM oder WM dann plötzlich Profitrainerin geworden ist und da meint, da irgendwas mitdrehen zu können. Nein, zu Hause hat man einfach leider keine Ahnung, was diese Sportler da eigentlich leisten. Und es ist egal, in welcher Sportart. Es gibt so viele Sportler, die bei den Olympischen Spielen nicht ihre Leistung gebracht haben. Und das macht ja keiner mit Absicht. Und ich hoffe, dass die Leute und die Gesellschaft einfach versteht, dass da einfach Personen dahinter stecken, die ihr ganzes Leben, jede Sekunde dahin gearbeitet haben und so viel Kraft rein investiert haben. Und dann muss man nicht urteilen anhand von ein paar Minuten im Fernsehen.
Ich möchte nämlich etwas zitieren, und zwar einen Insta-Post von dir vom 12. Mai 2024. Da hast du nämlich in Großbuchstaben geschrieben: I am the 2024 European Champion, und ganz viele schöne Smileys dahinter. Wie fühlt es sich denn an für dich, sich Europameisterin im Einzel nennen zu dürfen?
Immer noch krass, weil ja, da kommen mir gleich die Tränen, oh. Weil das so ein schöner Moment war. Das war ja auch Europameisterschaft zu Hause, also in Deutschland, in Essen. Und meine Familie war natürlich da und mein Verein, von meinem Verein waren auch welche da. Und ja, es ist halt auch so ein Traum. Also mal unabhängig von den Olympischen Spielen, ich glaube, jeder wünscht sich das, im Einzel Europameisterin oder Weltmeisterin zu sein. Und ich bin jetzt Weltmeisterin im Team, Europameisterin im Einzel und war bei den Olympischen Spielen. Und das war wirklich sehr emotional.
Also so gesehen war es für dich doppelter Druck. Also du hattest einmal so diesen Druck, dass es auch eine Heim-EM ist, wo man noch mehr abliefern möchte. Und zugleich ging es auch um ein Olympiaticket.
Ja, genau. Also das war auch gleich so mein erster Gedanke nach dem Goldfinale sozusagen, war auch mein erster Gedanke, weil meine Teamkolleginnen haben mich alle so lieb angefeuert und so lieb unterstützt, und ich habe danach das Mikrofon bekommen und habe dann auch gleich gesagt, ich finde das der Wahnsinn, weil wir sind ja in einem Olympia-Qualifikationsprozess und jeder feuert einen an, als gäbe es da keine Konkurrenz. Das musste ich ihnen da auch sehr hoch anrechnen, und es war wirklich schön, weil ich das Gefühl hatte, dass sich da jeder für mich gefreut hat, und ja, halt vor heimischem Publikum war schon schön, dann die Hymne zu hören, da gab es auch ein paar Tränchen, einmalig.
Was sicherlich auch schön war, war im Jahr 2023 der Fakt, dass du da die Weltrangliste für mehrere Monate angeführt hast und dabei tatsächlich auch die erste deutsche Bogenschützin warst, die die Weltranglisten-Erste wurde. Was bedeutet dir eigentlich dieser Meilenstein für deine Karriere?
Das war auch so ein Punkt, der mir auch mega die Augen geöffnet hat, weil die Weltrangliste 2023 ist ja sozusagen ein Spiegelbild von 2022. Also bei uns werden die halt immer gewisse Wettkämpfe reingerechnet und gestrichen, und das bezieht sich halt immer auf die Vergangenheit. Und da, ich glaube, ich wurde im Januar 2023 Weltranglisten-Erste, und das hat mir dann nur gezeigt, boah, was hast du eigentlich in 2022 erreicht? Und wer's weiß, die Hörer, weiß ich nicht, ob es jeder weiß, aber ich habe es eben 2021 nicht zu den Olympischen Spielen geschafft, obwohl ich dachte, ich wäre in der Form meines Lebens, und wir haben davor noch einen Europarekord mit dem Team geschossen, und ich dachte, kann eigentlich nichts mehr schief gehen, aber ich habe diese Olympia-Qualifikation, die interne, so dermaßen in den Sand gesetzt. Bis heute weiß niemand, was da wirklich mit mir los war, aber ich hatte einfach so einen Druck in mir und hatte einfach gar keinen Spaß. Und danach hat es mir meine Augen geöffnet, und ich habe halt eine ganz andere Einstellung zum Sport bekommen und habe halt angefangen, den Sport zu machen, weil ich ihn einfach gerne mache und nicht für die Olympischen Spiele oder irgendeine Medaille. Und dann lief das Jahr drauf richtig, richtig gut.
Kann man sagen, dass Erfolg für dich mehr bedeutet, als einfach nur eine Medaille zu gewinnen, sondern vielleicht auch einfach manchmal der Weg dorthin entscheidend ist?
Ja, also Erfolg definiere ich mittlerweile anders. Also Erfolg ist für mich nicht mehr irgendeine Medaille, sondern Erfolg ist das abzurufen, was ich mir erarbeitet habe. Und deswegen, glaube ich, war ich auch so enttäuscht von den Olympischen Spielen, weil ich bin auf keinen Fall jetzt von mir selber mit der Erwartung hingefahren, dort eine Medaille zu gewinnen. Aber ich habe immer gesagt, ich möchte dort meine Leistung abrufen und das habe ich nicht geschafft. Also war es für mich eben kein Erfolg in dem Zusammenhang. Und ja, das habe ich auch gelernt über die Jahre und ich glaube, das ist auch immer noch ein Prozess, was ich eben auch dieses Jahr neu gelernt habe, Step by Step.
Aber dennoch muss man ja schon sagen, deine Liste an Titeln, was WMs oder EMs angeht, ist ja schon relativ lang und ist ja sicherlich auch was, was dich total stolz macht, wenn du da so zurückblickst, was du alles schon in deiner Trophäensammlung vorweisen kannst. Gibt es dennoch da einen nationalen oder internationalen Titel oder auch Wettkampfmoment, wo du sagst, den werde ich nicht vergessen, der bleibt mir immer in Erinnerung?
Ja, es gibt viele natürlich, aber einer davon war quasi 2022, also das Jahr nach den Spielen in Tokio, wo ich nicht dabei war. 2022 hatten wir auch eine Europameisterschaft in Deutschland, in München. Also es war wirklich EM daheim. Und also das war wirklich krass. Da bin ich auch im Einzel Dritte geworden und mit dem Team Erste. Und das war so der erste Wettkampf, wo meine Familie und mein Verein auch mit vor Ort war. Und das waren halt die Leute, die mich da 2021 dazu gebracht haben, nicht alles in die Ecke zu hauen und irgendwie Trübsal zu versinken, weil mir ging es wirklich sehr, sehr schlecht, nachdem ich es nicht zu den Spielen geschafft habe. Und das waren die, die mich da rausgezogen haben aus diesem Loch und die mir gezeigt haben, was im Leben wirklich wichtig ist. Und das sind halt diese Leute, denen es egal ist, was ich im Sport mache. Und dann so ein Erfolg, den ersten großen Erfolg im Einzel mit denen zusammen zu feiern, war ganz besonders und eben auch in München. Auf der Theresienwiese war da das Finale, also da, wo sonst Oktoberfest ist. Da war es noch nicht aufgebaut, aber ein paar Monate später wäre ich mitten im Bierzelt gestanden, ja.
Dann wird Schuh mit Pfeil und Bogen aus 70 Meter Entfernung Ortsapfdies machen. Das wäre doch auch mal was.
Das wäre cool. Das wäre mal was. Muss man mal vorschlagen.
Ja.
Aber keine Garantie, dass ich dann treffe.
Wir haben jetzt ganz am Anfang schon mal über deinen Heimatverein gesprochen, genauer gesagt im BSG Raubling, da bist du ja aktiv. Zudem spielst du ja auch mit dem Verein FSG Tachering. Ich hoffe, wir haben das jetzt richtig ausgesprochen.
Tachering,
ja. Richtig, richtig recherchiert und richtig ausgesprochen. Klär uns mal auf, wieso zwei Vereine?
Das hängt mit diesem Bundesliga-System zusammen. Also ich habe quasi die BSG Raubling, ist mein Heimatverein. Für den Verein starte ich in den Bayerischen Meisterschaften, Deutschen Meisterschaften. Und dann gibt es ja bei uns über den Winter dieses Bundesliga-System, von dem ich gesprochen habe. Und da hat die FSG Tachering, das ist so eine Stunde von mir weg. Und die haben schon, als ich noch, ich glaube, 14 oder so war, haben die damals mein Talent gesehen und eben gefragt, ob ich für sie in der Liga starten möchte. Damals in der Regionalliga. Und die haben mich dann damals eben aufgenommen. Und dann bin ich in der Liga für FSG Tachering gestartet. Und habe mich da über die Jahre halt in die erste Mannschaft hochgearbeitet. Also wir haben auch mehrere Mannschaften, wie im Fußball halt erste, zweite Mannschaft. Und bin jetzt in der ersten Mannschaft, bin da auch in der Stammmannschaft. Und da schießt man in der ersten Bundesliga. Und deswegen habe ich eben zwei Vereine bei mir immer drinnen stehen.
Gibt es irgendeinen Verein, zu dem du jetzt mehr eine Verbindung hast wie zum anderen?
Natürlich, also die BSG Raubling, das ist der Verein, ist auch immer noch, sind auch noch dieselben Leute, bei denen ich damals als neunjähriges Kind den Bogen in die Hand genommen habe und die mich halt ja seitdem kennen und nicht mehr losgeworden sind. Deswegen ist da natürlich der Bezug nochmal ein anderer. Aber ich bin auch der FSG Tachering halt sehr dankbar, dass die damals mein Talent gesehen haben, bevor es andere gesehen haben und mich da abgegriffen haben und haben mich eben auch gefördert und gab dann auch immer einmal pro Woche so ein Training, wo ich hinfahren durfte mit den damaligen Profis, auch aus der ersten oder zweiten Mannschaft. Hat mich halt auch geprägt und da bin ich denen auch sehr dankbar.
Gibt es da in dem Münchner Bereich mehrere solche Vereine? Ist es so eine Bogenschießen-Hochburg? Kann man das irgendwie sagen?
Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Bogensportvereine, vor allem auch in Bayern, weil Bogensportvereine oft angesiedelt sind in so Schützenvereinen. Also oft sind es dann Sparten von Schützenvereinen, also zum Beispiel bei der FSG Tachating gibt es eben Schützenabteilung und eine Abteilung Bogen. Mein Heimatverein, die BSG Raubling, ist ein eigenständiger Bogensportverein. Aber mittlerweile, es gibt wirklich in jedem kleinen Dorf einen Bogenverein. Muss man sich mal informieren, das ist wirklich interessant.
Welcher Begriff gefällt dir persönlich eigentlich mehr? Archery oder Bogenschießen?
Eigentlich ist mein Lieblingsbegriff Bogensport.
Bogensport, okay, alles klar. Was war denn dein persönlich verrücktester Ort, an dem du je geschossen hast?
Das war bei die Finals in Düsseldorf vor 2 Jahren, glaube ich. Da haben wir im Hafen geschossen, von einer Plattform im Wasser auf eine andere Plattform im Wasser. Also die Scheiben sind ja auf einer Insel gestanden und die Pfeile mussten mit Jetskis geholt werden. Das
Wie
war sehr
geil.
cool. Und man hat auch die Wellen so ein bisschen gespürt, also richtig cool.
Aber cool, dann heißt das heißt ja dann, da kam nicht nur der Wind dazu, sondern auch die Wellen.
Ein bisschen. Und die Sonne, die im Wasser sich gespiegelt hat, das war wirklich verrückt.
Ja, okay. Ja, vielleicht jetzt noch mal auf Bayerisch. Was darf denn bei einer Kathi Bauer in der Trainingstasche auf keinen Fall fehlen?
Ja, gibt viele Dinge. Meine AirPods auf jeden Fall. Mein Handy, weil da mittlerweile viele wichtige Daten drin sind fürs Training. Mein Trainingsbuch, wo alles drin notiert ist. Mein Theraband, mit dem ich mich immer aufwärme. Meine Sonnenbrille, damit ich mich auf mich konzentrieren kann. Die ist immer verspiegelt, damit keiner meine Augen sehen kann.
Sehr gut. Ist auch noch ein Snack manchmal drin, irgendein Fruchtriegel oder so.
Eher ein Proteinriegel.
Okay, sehr cool. Und zum Abschluss haben wir natürlich noch eine Frage, die wir unbedingt stellen müssen. Und zwar, hast du denn schon einmal die Apfel vom Kopfschießen-Szene von Wilhelm Tell nachgespielt? Beziehungsweise traust du dir diese Präzision zu?
Ich will gar nicht drüber nachdenken, weil dieser Sicherheitsaspekt einfach so groß ist. Also ich würde es nie ausprobieren wollen, weil ich würde nie in Richtung eines Menschen oder Lebewesens zielen wollen. Rein von der Präzision her wäre es bestimmt machbar. Also ich habe schon mal auf einen Apfel geschossen, den ich mir vorne an die Scheibe gehängt habe, aber ich würde es niemals im Leben tun, wenn da ein Lebewesen in Schießrichtung wäre.
Sehr gut, denn Sicherheit geht immer vor. Und jetzt sind wir am Ende angelangt dieser Podcast-Folge. Ich habe es ja eben schon erwähnt, es war voll schön, diese verschiedenen Welten von dir kennenzulernen und vor allem auch nochmal so ein bisschen besser nachvollziehen zu können, was da in einem eigentlich alles vorgeht, wenn es dann auch Richtung Wettkampf geht, was man alles beachten muss beim Bogenschießen, dass es auch verschiedene Disziplinen gibt und wie es auch einfach mal sein kann, dass Sieg und Niederlage doch sehr nah beieinander sind und man sowas auch einfach mal akzeptieren muss und weiter nach vorne schauen sollte. Und das hast du auf jeden Fall gemacht und es war sehr, sehr schön, mit dir hier über deine Geschichte zu reden, über deine Sportart zu reden. Und die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Bogenschießen in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Bogenschießen. Die Bühne gehört dir.
An alle da draußen, probiert es einmal aus, egal wo, egal ob es im Urlaub ist oder in einem Verein. Jeder kann Bogenschießen, egal ob jung, alt, groß, klein, dick, dünn, jeder kann es probieren. Und ich wünsche jedem, dass man mal dieses Gefühl hat, diesen Pfeil loszulassen und eine 10 zu schießen, weil das ist einfach nur das beste Gefühl auf dieser Welt.